Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Seid herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe Vater Unser. Ja, Gebet. Wie funktioniert das? Was machen wir da? Wer weiß? Ich warte noch. Bitte? An ist es. Was muss ich noch machen? Technik, die begeistert. Ja. Wenn das Flugzeug nicht mehr funktioniert, können wir leider keinen Reset machen. Aber hier können wir es. Das ist das Schöne. Ja, während des abendlichen Familiengebetes spricht der Vater der wohlhabenden Familie. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns täglich so reich versorgst. Denke bitte aber auch an unsere lieben Nachbarn, denen es nicht so gut geht. Hilf ihnen in der täglichen Versorgung mit dem täglichen Brot. Amen. Du, Papa, sagt daraufhin der kleine Sebastian, mit dem letzten Satz brauchst du Gott nicht behelligen. Und warum nicht, fragt der Vater erstaunt. Naja, daraufhin der kleine Sebastian, das kannst du ja schon für Gott erledigen. Manchmal stimmt das schon. Oder dann gibt es noch das andere. Das mag nicht. Ist genug Saft drauf hier, Stefan, weißt du das? Der Empfänger eingesteckt. Aha. Ja, manchmal heißt es, da hilft nur noch beten. Das zweite war zu schnell. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, wie soll man es denn nun machen? Da hilft nur noch beten. Und beim Vater Unser, das kommt ja auf praktisch, dass die Jünger den Herrn bitten. Lehre uns beten. Und als erstes taucht da meines Erachtens die Frage auf, warum tun sie das? Okay, wir machen es jetzt folgendermaßen wie unsere Kunstlehrerin früher. Entschuldigung. Ja, ich möchte die nächste Folie haben. Klappt das? Ah ja, guten Tag. Das Gebet, André hat es bereits vorgelesen, ich spare das jetzt, weil wir ja die Verzögerung haben durch die Technik. Deswegen lasse ich das mal lieber. Wir kennen es ja bereits. Warum, fragen die Jünger denn Jesus, lehre uns beten? Sie hatten Jesus beten sehen und dass er daraus Kraft schöpfte. Sie kannten aber auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die salbungsvoll und öffentlich beteten, und sie kamen sich sehr ungebildet vor. Fischer, Zöllner, dagegen waren die studierten Theologen. Was wollen wir denn da womöglich, haben sie sich gefragt. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Adolf Latter schreibt dazu, die Gebetsübung der damaligen Judenschaft war maßlos geworden. Das zuerst zweimalige, dann dreimalige Hersagen der später auf 18 festgesetzten Segnungen war eine große Gebetsleistung. Dazu kam zweimal das tägliche Bekenntnis, die Tischgebete und bei jedem Anlass die Doxologien, also die Lobpreise, die Preisungen am Ende der Gebete. Es entspricht völlig der Lage, wenn Jesus die Judenschaft als mit einem Übermaße von Gebet belastet darstellt und seinen Jüngern diese Massenhaftigkeit des Betens untersagt. Ist das jüdische Gebet ebenso nutzlos wie das griechische oder persische, so ist damit erwiesen, dass der Jünger das jüdische Gebet nicht fortsetzen kann. Also es ist auch eine Aufforderung. Und ich fand das so interessant in der Vorbereitung, wenn wir uns mal überlegen, dass Jesus vor Ostern, bevor er ja überliefert wurde, das Passa eingesetzt hat, das neue Passa, den neuen Bund. Also es war der Übergang vom alten Bund zum neuen Bund. Und jetzt geht er hin und sagt zu seinen Jüngern, es gibt auch neues Gebet. Umorientierung in den neuen Bund, Umorientierung auch in ein neues Gebet. Und wenn wir uns das mal überlegt, Schlatter hat das eigentlich gut ausgedrückt. Wer durch Jesus erlöst und mit Gott versöhnt ist, der hat nicht nur Zugang zum Vater im Himmel, sondern auch eine Beziehung durch dieses Unser Vater. Was die persönlichen Lebenssituationen, die Sprache und die Körperhaltung angeht, das ist wohl jedem überlassen. Aber es besteht halt eine große Gefahr darin, zu beten, ohne wirklich in Beziehung mit Gott zu stehen oder in Beziehung mit ihm kommen zu wollen. Ich weiß das noch sehr gut. Als ich mich bekehrt habe, wurde ich angeregt. Tritt doch zu ihm in Beziehung. Und ich habe das dann auch in Worten getan und es war auf einmal total anders. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, fiel mir ein Stein vom Herzen, wusste gar nicht, dass ich den hatte. Sonne war noch die gleiche, sie war viel schöner und viel heller draußen. Die Leute, mit denen ich vorher zu tun hatte, waren noch die gleichen, aber irgendwie war es schöner, war netter. Es hat eine Veränderung in der Beziehung mit Gott, durch die Beziehung mit Gott stattgefunden. Und Jesus sagt uns das auch im Vorwort zum Vater unser. Es sind Menschen, die sich auch gerne reden hören zum Beispiel, beten oftmals zum lieben Gott. Und andererseits sagen sie ihm wieder, wenn das der liebe Gott ist, wie kann er das dann zulassen? Routine und Gewohnheit mögen vielleicht gute Helfer fürs Gebet sein, aber sollen nie zum Selbstzweck dienen. Wer keine Beziehung zu Gott hat, der betet auch in erster Linie oftmals eigennützig. Er will den Gib mir, hol mir, bring mir Gott veranlassen, das von ihm Erbetene auch zu tun. Dann bezahle ich mit meinen Gebeten für die erwarteten Segnungen womöglich. So oder so, es geht um mich. Wenn sich jeder um sich selbst kümmert, hat auch jeder für sich selber praktisch gesorgt, oder? Und es geschieht formelhaft. Das sagt Andrew Murray, ein reformierter Pfarrer schottischer Abstammung, der in Südafrika gearbeitet hat. Das Fleisch kann recht gut Gebete aufsagen und kommt sich dabei noch fromm vor. Aber das Fleisch hat weder das Verlangen noch die Kraft, im Gebet darum zu ringen, Gott persönlich kennenzulernen, sich der Gemeinschaft mit ihm zu erfreuen und seine Kraft beständig in Anspruch zu nehmen. Der noch fleischlich gesinnte Gläubige hat weder die Neigung noch die Kraft, dem Herrn nachzufolgen. Er ist mit einem gewohnheitsmäßigen Gebet vollkommen zufrieden. Unser Vater im Himmel. Wenn ich eine Beziehung habe, dann heißt das doch, du, der du alles weißt und kennst, zu dir komme ich jetzt, weil du der Erste und Einzige bist, der mich versteht, der in meiner Hilf- und Ratlosigkeit mir helfen kann und von dem ich ganz und gar abhängig bin. Es ist doch wie beim verlorenen Sohn, der sagt, jetzt weiß ich nur noch eine Adresse. Und Jesus stellt sie uns als erste Adresse hin. Unser Vater. Und damit komme ich zum zweiten, Vaterbilder. Was ist dein Vaterbild? Ist es dasselbe, das du von Gott hast? Viele Menschen haben heute Mühe mit dem Bild von Gott als Vater. Entweder haben sie selbst in der Familie einen Vater erlebt, der nun ein schlechtes Bild auf Gott als Vater wirft. Oder sie wissen gar nicht, was ein Vater ist, wie der Zehnjährige vorhin. Weil ihr leiblicher Vater entweder nie da war oder womöglich so viel arbeitete oder unterwegs war oder aber gab ihn nur als Erzeuger, nicht aber als Vater. Was ist dein Vaterbild? Ist es auch so ein Bild, das du von Gott hast? Was kommt einem denn beim Begriff Vater in den Sinn? Die meisten denken an ihren irdischen Vater, so wie sie ihn erlebt haben. Also wie habt ihr ihn denn erlebt? Vielleicht als den meist Abwesenden, wie in der Geschichte hier. Fragt ein Kind seine Mutter, wer ist eigentlich der Mann, der morgens schnell in die Küche kommt, eine Tasse Kaffee trinkt, abends dann kommt, sich hinter der Zeitung verkriecht und sonst den ganzen Tag nicht zu sehen ist? Antwort der Mutter, was? Den kennst du nicht, das ist doch Papi. Der Vater, der meistens Abwesende. Vielleicht haben andere ihn als Vater, als Despoten erlebt, der die Familie tyrannisiert hat, als einen Mann, vor dem man sich fürchten musste, vor dem die Frau und die Kinder gezittert haben, wenn er zu Hause war. Das gibt es leider auch heute noch. Oder habt ihr euren Vater als Schwächling erlebt, der keinerlei Autorität in der Familie hatte? Der sich von den Kindern um den kleinen Finger wickeln ließ? Der auch keine Verantwortung übernommen hatte, alles seiner Frau überlassen hat? Gott als Vater weiß, dass wir ihn brauchen. Wir haben es ja bereits gelesen, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Oder wenn nun ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten, Matthäus 7, Vers 11. Und dann kommt das, wo sich Jesus hiermit uns verbindet. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, Vers 21. Bleibt in mir. Jesus klingt sich ein. So sollen sie in uns eins sein. Und dann kommen wir zum dritten eigentlich. Unser Vater im Himmel, Gemeinschaft, Gemeinsamkeit. Jesus sagt übrigens an anderer Stelle, Gott, der du bist in den Himmeln und auf Erde. Da, in dem Vers, steht auch in Matthäus, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, da wird so Gottes Größe eigentlich mal richtig bewusst, so richtig klar. Und dann geht uns auf, da habe ich Zugang zu, da darf ich hin. Und ihr wisst, ich habe schon so manches Mal gesagt, es klingt zwar vielleicht in euren Ohren sehr salopp, ich darf zu unserem Vater im Himmel kommen wie ein knatschig Blach und betteln und tun und machen. Ich tue das oft, was mir dreckig geht. Dreckig geht weniger gesundheitlich, sondern mit meinem Charakter. Und dann weiß ich, unser Vater im Himmel. Das heißt nicht mein Vater im Himmel. Wäre vielleicht einfacher. Die Jünger bildeten eine Gemeinschaft, in der sich Jesus auch sah. Ganz Mensch und ganz Gott. Ich und Gott reicht doch erstmal, mag einer denken. Dieser Gedanke ist ja wohl egoistisch, ist klar. Viel zu kurz gedacht. Kommen wir auch nicht weiter. Weil er unserer geistlichen Bestimmung nicht gerecht wird. Und darum geht es auch. Um die Frage, wie können wir gemeinsam als eine Familie Gottes unterwegs sein? Unser Vater im Himmel. Die klassische Familie, habe es bereits gesagt, umkämpft, bedroht, zersplittert, zerstreut, irgendwie wieder zusammengeflickt womöglich, gibt's vieles. Diese Tendenz macht auch vor der Gemeinde leider nicht Halt. Scheinbar ist es einfacher, seinen Weg zu gehen, als Zusammenbehaltung, zusammenzuhalten. Vater unser als Herausforderung. Das Vaterunser, das kann eine Antwort sein auf unseren Egoismus, unsere Einsamkeit, Hilflosigkeit, Überforderung womöglich. Und da kommen wir dazu. Einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Euer Vater, unser Vater. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. André hat es ja auch schon angesprochen. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle seid einer in Christus Jesus. So steht es im Galaterbrief. Entschuldigung. Und als letztes, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und was sagt Jesus über sich selbst? Und das ist eben das, was ich schon angesprochen habe, die Verbindung auch zu ihm, die Beziehung zu Gott, die Verbindung zu ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich und der Vater sind eins. Jesus ist also in diesem Gebet mit dabei. Wie ich schon sagte, ganz Gott und ganz Mensch. Und wir sind die Kinder dieses Vaters. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und in diesem Wissen können wir unsere Bestimmung als Kinder Gottes leben. Gemeinsam in der Verbindung zu Jesus, dadurch die Beziehung zu Gott. Ihr wisst ja selber, wenn Gott dich anschaut, schaut er nicht auf dich direkt. Er sieht Jesus. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat uns erlöst. Wir sind sein. Und dann um den Vater selber. Der vierte Punkt. Gott ist ein fürsorglicher Vater. Es geht Gott immer und zuerst um die Beziehung zu dir und mir. Er ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Diese Liebe sucht immer zuerst die Beziehung. Und deshalb soll unser Gebeten nicht zu einer Routinekommunikation mit Gott verkommen. Das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, ist nicht um des Gebetes willen zu beten, sondern wegen der Beziehung mit Gott. Denn Gott möchte Menschen gewinnen und mit ihnen eine Beziehung haben. Dass man sagen kann, unser Vater im Himmel. Gott, unser Vater, ist auch unser Versorger, gibt uns alles, was wir brauchen, überreichlich. Er sorgt für uns viel besser, als jede Eltern für ihre Kinder sorgen können. Gott, der Vater, ist auch unser Beistand. Er verteidigt uns, er schafft uns Recht, er lässt uns nie im Stich. In vielen Psalmen kommt das zum Ausdruck. Weit über die Hälfte aller Psalmen sind Klagepsalmen, dass Kinder Gottes zu ihm kommen. Der Beter ist oft angefeindet, zu Unrecht verklagt. Feinde trachten ihm nach dem Leben und doch bricht in allen Psalmen schließlich das Wort, das Vertrauen durch, dass Gott ihm Recht schafft. Dass der Vater ihn nicht im Stich lässt, so wie irdische Eltern ihre Kinder ja auch nie im Stich lassen eigentlich und sie notfalls verteidigen werden. Gott, der Vater, ist unser Grund zur Freude. Wir müssen vor ihm keine Angst haben, Ehrfurcht. Wenn wir daran denken, wer wir sind, wie klein wir sind, wo er ist, wer er ist, dass er heilig ist. Wenn in der Bibel von Gottes Furcht die Rede ist oder Gott fürchten, dann ist immer gemeint, Gott zu achten, ihn wirklich heilig zu halten. Und das kommt ja dann in der nächsten Predigt. Gott ehren, aber niemals Angst haben vor ihm. Wenn man überlegt, viele Religionen, da müssen Götter besänftigt werden, weil Angst da ist. Sonst tut er uns dies, jenes, das und solches. Ilse wird jetzt gerade die Geschichte erzählen von Amy Carmichael, einer irischen Missionarin, die nach Indien gegangen ist und dann Tempelmädchen praktisch befreit hat. Junge Mädchen, die sonst im Tempel mit Göttern verheiratet worden wären, zur Besänftigung. Oder denken wir an Mayas und Inkas in ihrer Kultur, Menschenopfer zu bringen, um Götter zu besänftigen. Für uns unvorstellbar und nicht notwendig. Gott ist eben unser fürsorglicher Vater. Woher wissen wir das? Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Und wir sind im neuen Bund, das gilt auch für uns. Oder im Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Liebe Gottes, des Vaters zu uns, ist grenzenlos. Gott entzieht auch uns nie seine Liebe. Das klassische Beispiel in der Bibel ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater und den beiden Söhnen. Das Bild habe ich euch vorhin gezeigt. Beide haben sich dem Vater entfremdet. Der eine ist fortgelaufen und hat all sein Gut verprasst. Der andere ist zwar daheim geblieben, aber er hat seinen Vater mehr als Arbeitgeber gesehen, distanziert, aber nicht wirklich als liebenden Vater, zugewandten Vater. Beide allerdings hat der Vater in herzlicher Liebe angenommen. Das heißt natürlich nicht, dass wir mit der grenzenlosen Liebe des Vaters spekulieren oder Schindluder treiben können. Aber Gott wird uns seine Liebe niemals entziehen. Warum? Weil er sich selber treu ist. Auch wenn wir ihm untreu sind. Und wenn wir beten, sollten wir daran auch eigentlich immer dran denken. Unser Vater im Himmel. Himmel. Hat mal jemand gesagt, nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel. Früher, uns wurde mal Ilse und mir entgegengeschleudert, eure Gebete gehen noch nicht mal bis zur Zimmerdecke. Okay, wenn ich bete, ist Gott da. Also hat er zugehört. Lasst euch das nie einreden. Natürlich, das müssen wir sagen. Wenn wir sündigen, wenn wir eigene Wege gehen, dann ist der Zugang von Jesus oftmals versperrt, ist ganz klar. Der Heilige Geist kann nicht mit uns reden. Aber die Liebe Gottes, die bleibt immer da. Die Vergebung und die Gnade Jesu Christi, die bleibt immer da. Gott entzieht uns nie seine Liebe. Warum ist das so? Weil er unser, deiner und meiner Vater ist. Amen.